Wem gehört die Federkrone Montezumas? Was kann uns Herr Heinrichs-Ambo über die Bedeutung einer geistlichen Herrscherlegitimation in der damaligen Zeit lehren? Welche Rolle spielen die verschiedenen Bauelemente des Markusdoms für die venezianische Identitätsfindung? Dieser Podcast widmet sich diesen und weiteren Fragen anhand verschiedener Objekte. Dabei handelt es sich um sogenannte Spolien. Damit werden kunsthistorisch interessante Objekte bezeichnet, die in irgendeiner Form eine Wiederverwendung in einem neuen Kontext erfahren haben. Die genaue Betrachtung der Biografien der ausgewählten Objekte ermöglicht uns eine Annäherung an politische, kulturelle und gesellschaftliche Entwicklungen von der Zeit ihrer Erstnutzung bis heute. Zweite Fallstudie, die Benin-Bronzen. Einleitung. Güter bewusst zu konsumieren ist in den Fokus der jungen Generation gerückt. Wir achten darauf, unter welchen Bedingungen unser Kaffee hergestellt wird, wie unsere Kleidungsstücke produziert werden und wo unsere Möbel herkommen. Auch unser Kulturkonsum und der Ursprung der Objekte, die in unseren Museen stehen, wird reflektiert und in Frage gestellt. Vor 20 oder 30 Jahren hat man sich nicht permanent damit befasst. Heute ist das Reflektieren unseres Konsums eine Selbstverständlichkeit für viele Bereiche unseres Lebens, weil wir ein Bewusstsein für die absolute Vernetzung von unserem Luxus in Europa entwickelt haben, durch die Globalisierung und weil die Information viel mehr zirkuliert. Museen haben sich diesem Anspruch nach Transparenz lange Zeit entzogen, da sie gerne so tun, als ob sie kein Alter haben, sagt Benedikt Savoy, Kunsthistorikerin und Expertin für koloniale Raubkunst aus Afrika. Normalerweise sind Museen die Endstation von Kulturobjekten. Dennoch ist in den letzten Monaten erneut die Debatte über Rückgaben kolonialer Raubkunst aus Afrika entfacht. Welche Wege und Möglichkeiten es dazu gibt, wird in diesem Podcast am Beispiel der Benin-Bronzen thematisiert. Die Geschichte der Benin-Bronzen am Beispiel der Skulptur Königin Mutter Ioba. Zu Beginn möchte ich eine Skulptur beschreiben, die exemplarisch ist für die Geschichte der Benin-Bronzen. Dabei handelt es sich um den Gedenkkopf einer Königinmutter, wie ihr Titel verrät. Sie misst inklusive des Sockels 51 cm in der Höhe, 16 cm in der Breite und 18 cm in der Tiefe. Hergestellt wurde sie schätzungsweise zwischen 1500 und 1599 im Königreich Benin, das sich auf dem Gebiet des heutigen Nigerias befindet. Die Bronze ist derzeit im Ethnologischen Museum von Berlin. Die Büste zeigt das Gesicht einer jungen Frau, die verhalten lächelt. Es handelt sich bei der Plastik weniger um eine realistische Darstellung einer individuellen Person, sondern um ein stark idealisiertes höfisches Bildnis. Auf dem Kopf trägt sie eine Krone und um den Hals ein Reifen. Auf dem Sockel sind zwei Fische abgebildet. Diese sind laut mündlichen Überlieferungen ein Hinweis darauf, dass die Königinmutter im Krieg die benachbarte Igala-Armee über den Niger zurücktrieb und somit das Königreich Benin vor einer Eroberung schützte. Für diese herausragende politische Rolle wurde sie verehrt und ihr wurde nach dem Tod ein Gedenkschrein errichtet, auf der ihr Gedenkkopf ausgestellt wurde. Die Königinmutter ist eine von mehreren tausenden Artefakten, die gemeinsam die Gruppe der Benin-Bronzen bildet. Dazu gehören hauptsächlich Metalltafeln, Kupfer- und Bronzeskulpturen, aber auch Masken und Figuren, die aus Holz, Elfenbein, Leder oder Korallen geschnitzt wurden. Diese wurden vom 16. bis 18. Jahrhundert im ehemaligen Königreich Benin angefertigt und dienten sowohl als Schmuck des Königpalasts als auch als Ritualgegenstände, die für den Ahnenkult benutzt und wie lebende Personen verehrt wurden. Sie kamen in religiös-spirituellen Zeremonien zum Einsatz. Die diversen Motive zeigen Ereignisse aus dem Leben der Herrschenden, heilige Menschen und Tiere oder stellen Zünfte oder Begegnungen mit Europäern dar. Gemeinsam sind sie einer der bedeutsamsten Kunstschätze Afrikas. Bis zu seiner Kolonialisierung wurde im Königreich Benin seit dem 12. Jahrhundert Artefakte produziert. Aufgrund der vorteilhaften Lage an einem Flussdelta setzte von dort an eine Hochphase in der Entwicklung der Siedlung ein, die sich auch positiv auf das Kunstgewerbe auswirkte. Handelsrouten wurden ausgebaut und am Hof wurden Künste gefördert. 1897 fielen britische Truppen in Benin City ein, schlugen die Stadt gewaltsam nieder und entwendeten tausende Artefakte, die später als Kriegsbeute nach London gebracht wurde. Wie viele Artefakte bei der Strafexpedition genau geplündert wurden, ist unklar, da damals keine Objektverzeichnisse angelegt wurden. Mit Sicherheit lässt sich nur sagen, dass sich heute mindestens 3000 der Objekte in den Sammlungen europäischer und nordamerikanischer Museen befinden. In London wurde ein Großteil der Artefakte an eben diese Museen verkauft, um mit dem Gewinn unter anderem die Kosten der Militäraktion zu begleichen. So befinden sich heute in Benin-Bronzen in Berlin, Wien, Paris und vielen anderen europäischen Städten. Auch heute noch werden die Artefakte über Auktionshäuser verkauft. So wurde im Dezember 2017 ein Bronzekopf aus Berlin bei Sotheby's für einen Preis in Höhe von 1,9 Millionen Euro versteigert. Die Benin-Bronzen in Berlin. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war Deutschland nach Großbritannien, Frankreich und Portugal die viertgrößte Kolonialmacht in Südsahara-Afrika. Deutschland besitzt ca. 200.000 Objekte, von denen sich 75.000 in Berlin befinden. Fast alle dieser Objekte kamen vor 1920, doch nur ein sehr geringer Anteil der Objekte wird ausgestellt. Die meisten der ausgestellten Bronzen befinden sich derzeit im Humboldt-Forum und im Ethnologischen Museum. Dort befindet sich ebenso die anfänglich erwähnte Königinmutter. Sie wurde mit weiteren Benin-Bronzen zusammen 1905 durch den Anthropologen Felix von Luchan erworben. Er war von 1904 bis 1910 Direktor der sogenannten Afrika- und Ozeanienabteilung des Museums. Dabei ist nicht nachvollziehbar, welche wissenschaftliche Fragestellung er mit der Sammlung der Bronzen verfolgte. Zwar ist es aus wissenschaftlicher Perspektive richtig, möglichst viele Objekte zu sammeln, um möglichst viele Daten in seine Forschung einfließen zu lassen. Jedoch war Luchans Art und Weise des Sammelns sehr diffus, sodass eine strukturierte wissenschaftliche Erforschung der Objekte nicht möglich war. Einige HistorikerInnen sprechen bei ihm von einer Sammelwut. Zwischen den europäischen Museen bestand lange Zeit ein Konkurrenzkampf darüber, welches Land die größte nationale Sammlung der Bronzen aufweist. Unter dem Deckmantel der Forschung sammelten sie ganze Serien der Bronzen, Masken und vielem mehr. Tatsächlich ging es dabei um das symbolische Kapital und den Machtanspruch, der sich aus dem Besitz der Objekte ergab. Restitutionsforderungen und Zukunftsszenarien der Bronzen. Im sogenannten afrikanischen Jahr 1960 erlangten 18 ehemalige Kolonien die Unabhängigkeit von ihren Kolonialmächten. Sie werden Mitglieder der Vereinten Nationen und erhalten ein Recht auf Selbstbestimmung, das natürlich auch in kultureller Hinsicht gilt. Damit ist die Grundlage für Rückgabeforderungen der Herkunftsländer gegeben. Kurz darauf wurde von afrikanischen Intellektuellen, Politikern und Museumsleuten eine ungeheure Dynamik in Gang gesetzt. In ganz Europa suchten daraufhin Politikerinnen und Politiker, Journalisten und Museumsleute einen Weg, afrikanische Kulturgüter im Sinne einer postkolonialen und postrassistischen Solidarität zurückzugeben. Die Debatte, die in den 60er Jahren begann und in die 70er Jahre eine Hochzeit erlebte, führte jedoch zu keiner Lösung. Viele der Forderungen wurden abgewehrt und verliefen sich im Sand. Dabei spielt das Argument, dass die Objekte nicht gestohlen, sondern im Rahmen der Kolonialzeit legal erworben worden seien, eine Rolle. Dass die Kolonialzeit per se ein Unrechtskontext ist und sich die Kolonialmächte an Depots bedienten, die ihnen nicht gehörten, wird hier außer Acht gelassen. 2018 gab es einen Umschwung in der Debatte. Emmanuel Macron verkündete im gemeinsamen mit Benedict Savoy und dem senegalischen Wirtschaftswissenschaftler Felwine Sarr erarbeiteten Bericht über die Restitution afrikanischen Kulturguts, dass 26 Werke in Kürze an den Staat Benin zurückgegeben werden. Die Forderungen nach diesen Artefakten bestehen seit 2016. Saar und Savoy plädieren dafür, das Gesetz der Unveränderlichkeit von Museumsbesitz neu zu fassen und durch Rückgaben eine neue Ethik der Beziehungen anzustoßen. Somit wären die Rückgaben auch ein Signal der Europäer für die Anerkennung des Rechts afrikanischer Länder auf einen Zugang zu ihrer Kultur und ihrem Kulturerbe. Frankreich ist das erste europäische Land, dessen Präsident sich öffentlich für eine kompromisslose Restitution aussprach. Um die Zukunft der sich in Berlin befindlichen Benin-Bronzen zu klären, wurde 2010 eine Dialoggruppe ins Leben gerufen. Dort werden Museen aus Deutschland, den Niederlanden, Österreich und Schweden mit nigerianischen Partnern und Vertretern des Königshofs von Benin zusammengeführt. Aktuell gäbe es einen Austausch zwischen den Museen und den Beteiligten in Nigeria, betont die Leiterin der Benin Dialogue Group, Barbara Plankensteiner. Eine Unterstützung der Rückgaben sei gegeben, jedoch müsse noch ausgehandelt werden, welche Objekte das betrifft und ob sie endgültig restituiert werden oder als Leihgaben nach Nigeria gehen. Die Forderungen nach Rückgaben von Benin-Bronzen beziehen sich immer auf einzelne, für die Kultur Nigerias besonders wichtige Objekte. Für die nigerianische Kulturszene würde eine Rückerstattung dieser Objekte die Stärkung der individuellen und gesellschaftlichen Identität bedeuten. Zwar kennen auch heute noch die jüngste Generation Nigerias die Geschichte und Kultur Benins, sie haben jedoch keinen direkten Kontakt zu den historischen Gegenständen, da diese fast alle in Europa sind. Ein Ziel der nigerianischen Regierung ist es, die Objekte in einem Museum in Benin City auszustellen und dort Benins Geschichte aus Edo-Perspektive neu zu erzählen. Derzeit ist die Errichtung des Edo Museum of West African Arts in Berlin City geplant. Dass die Artefakte aufgrund der Veränderung ihrer Besitzrechte und ihres Kontexts im Laufe der Zeit an zusätzlicher Identität und Interpretation gewonnen haben, soll sichtbar gemacht werden. Auch die Umstände, unter denen die Objekte nach Europa kamen, sollen im Museum beleuchtet werden. Ein Argument gegen die Rückgaben ist, dass die Ursprungsländer nicht richtig darauf vorbereitet wären, die Objekte museal so zu verwalten, dass es ihnen gerecht wird. Es sei jedoch auch wichtig, das Museum als Konzept neu zu denken, sagt Nana Oforiata Ajim. Sie ist Kunsthistorikerin und Gründerin des Ano Institute of Arts and Knowledge in Accra. Die Autorität der westlichen Museen, die vorgibt, wie ein Museum auszusehen hat, müsse aufgegeben werden. Einige Artefakte seien mit mehr Sinnen erfahrbar als durch das reine Betrachten. Viele der Artefakte befinden sich durch ihre ursprüngliche religiös-spirituelle Funktion an der Grenze zwischen Objekt und Subjekt. Es ist auch möglich, dass die Artefakte wieder ihrem ursprünglichen Zweck zugeführt werden, beispielsweise wenn sie in Zeremonien zum Einsatz kommen. Fazit: In den letzten Monaten sind die Benin-Bronzen erneut in den Fokus der öffentlichen Restitutionsdebatte geraten. Aufgrund der Eindeutigkeit des militärischen Angriffs, der Zerstörung und Plünderung des Königreichs Benin ist ihre Geschichte exemplarisch für den Raub von Kulturgütern zu Kolonialzeiten. Mittlerweile haben sie eine enorme wirtschaftliche und politische Bedeutung. Sie wurden zum Machtsymbol der Europäer gegenüber afrikanischen Kulturen und erhielten einen Status als Ikonen der aktuellen Debatte über Restitution von kolonialer Raubkunst. Seit Jahren bestehen Forderungen nach Rückgaben, denen nun erstmals nachgegeben wurde. Frankreich ist Vorreiter in der Restitutionsdebatte und setzt mit dem Statement Macrons zugleich andere Länder unter Druck, sich bezüglich ihrer Sammlungen zu positionieren, deren Objekte aus einem Unrechtskontext nach Europa gekommen sind. Ob, wann, wie und welche Objekte aus Deutschland an Nigeria zurückgegeben werden, bleibt offen. Zusammenfassend ist festzustellen, dass sich die Identität der Benin-Bronzen im Laufe der Zeit und der Wege, die sie zurückgelegt haben, entwickelt und geformt hat. Ursprünglich handelte es sich um zeremonielle höfische Kunst, die mittlerweile eine historische und identitätsstiftende Bedeutung erlangt haben, als Zeugnis kultureller Geschichte. Werden die Benin-Bronzen zurückgegeben, ermöglicht das den Menschen in Nigeria einen direkten Zugang zu den Objekten ihrer Kultur. Im Kontext des Ethnologischen Museums und des Humboldt-Forums sind die Objekte vor allem als Zeugnis der sehr guten Vernetzung europäischer Kolonialherren zu verstehen. Vielen Dank fürs Zuhören. Durch die genaue Betrachtung der Benin-Bronzen konnten wir ein kleines Stück Weltgeschichte erschließen und die Verbindung von Objekten, Kontext und Standpunkt in der kunsthistorischen Forschung erkennen.